Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste heute hier im Studio vom Verein Go for Sansibar. Kommen Sie, Frau Fleischer, Frau Konrad und Herr Musa. Hallo.
Hallo. Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Wir machen eine kurze Vorstellungsrunde und gehen dann rein in die Aufgaben des Vereins und die Situation in Sansibar. Musa, would you please present yourself?
Yeah, myself, my name is Musa, Khamis Musa, but many people, they call me Baucha there as a nickname, and I'm coming from Zanzibar. I was born in Zanzibar, and Zanzibar, of course, it is when you say Unguja and Pemba combination, is called Zanzibar. This is, and I'm 67 years old, and I'm living in Denmark, but I was originally coming from Zanzibar, and I was refugee in Denmark for quite a long time. Now I'm going back to Zanzibar. Zanzibar is so many poor people, so I like to go and make a little bit of difference to help them.
Thank you.
Ja, mein Name ist Renate Konrad und ich bin Krankenschwester. Ich lebe seit 22 Jahren hier in Tübingen und 8 Jahre davon war ich Nachbarin von Frau Fleischer oder auch umgekehrt. Auf diesem Wege habe ich den Bezug zu Sansibar und den Hilfsverein bekommen und damit hat sich letztendlich ein kleiner Traum aus meiner Kindheit erfüllt, in der ich schon immer nach Sansibar wollte. Und auch Sansibar habe ich dann auch Musa kennengelernt, der uns so großartig unterstützt.
Woher kam der Traum?
Das weiß ich nicht. Ich hatte immer die Idee, ich müsste dort mal hin, vielleicht weil man zu Hause oft gesagt hat, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung, aber er war immer da und ging verschütt, wie so vieles im Leben verschütt geht, weil andere Dinge vorrangig sind. Und dann kam er aber Gott sei Dank wieder und konnte erfüllt werden.
Schön. Frau Fleischer.
Ja, mein Name ist Antje Fleischer. Ich lebe auch schon über 15 Jahre jetzt in Tübingen, komme ursprünglich aus Berlin. Und habe einen Teil meiner Kindheit in Sansibar verbracht und dann ist Sansibar auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich war dann 2009 war ich das erste Mal mit meinem Mann unten und wir haben als Touristen die Insel erkundet, ich habe ihm so ein bisschen was von meiner Kindheit gezeigt und wir arbeiten beide als Führungskräfte und haben gesagt, wir können etwas bewegen, wir haben die Möglichkeiten finanziell und wir müssen was tun, als wir die Zustände auf der Insel gesehen haben. Und so ist dann ein halbes Jahr später Go for Sansibar entstanden.
Und wie kam es bei Ihnen in der Kindheit? Warum waren Sie dort?
Ja, ich wurde nach Sansibar mitverzogen durch meine Eltern. Meine Eltern haben dort gearbeitet.
Was war das?
Mein Vater war Diplomat dort und meine Mutter hat als Lehrerin gearbeitet.
Was haben Sie für Erinnerungen?
Sehr schöne. Ja, also ich bin mit 2,5 nach Sansibar gekommen, war 4 Jahre dann in Sansibar und auch auf dem Mainland. Und ja, es war eine wunderbare Zeit. Ich habe viele Erinnerungen, was eigentlich nicht so normal ist, wenn man so klein ist.
Aber wie alt waren Sie?
Ich war 2,5, als ich dorthin gekommen bin und dann 6, als wir wieder dann abgeflogen sind, weil ich dann zur Schule musste und dann sind wir wieder zurück.
Und ja, Sie haben viele Erinnerungen, das ist ja wirklich überraschend. Ich erinnere mich an kaum was aus der Altersspanne.
Ja, vielleicht war es so beeindruckend, dass die Erinnerungen einfach haften geblieben sind. Und dafür fehlt mir später so ein bisschen dann so die ersten Schuljahre. Da erinnere ich mich nicht mehr so ganz dran hier in Deutschland.
Und an was genau erinnern Sie sich?
Ja, ich erinnere mich an meine Spielgefährten. Das war in Tansania. Das war eine unheimliche Freiheit, die wir dort genossen haben. Damals war Sansibar noch sehr still und beschaulich, nicht so wie heute. Da gab es noch keine Touristen und noch kaum Verkehr. Also wir haben dort sehr frei auch spielen können und Unternehmungen machen können. Am Wochenende natürlich den Indischen Ozean erkundet, den Strand erkundet. Ja, was für Erinnerungen noch? Ich habe ab und zu mitgearbeitet in der Botschaft in der ständigen Vertretung damals. Also ich war schon sehr früh im Büro tätig, so mit 3 Jahren dann. Und das sind auch schöne Erinnerungen.
Was haben Sie da für Aufgaben bekommen?
Ja, zum Beispiel Zeitungsausschnitte für meinen Vater präparieren und ausschneiden und aufkleben oder die Botschaftspost fertig machen. Ich durfte dann immer mit dem Stempel diesen Siegellack, ja, den durfte ich dann mit dem Stempel bearbeiten und das war natürlich immer großartig.
Also selbst gewählt, nicht jetzt irgendwie zwanghafte
Nein,
Kinderarbeit.
Überhaupt nicht. Ja.
Und dann gingen die Jahre ins Land. Sie haben Ihren Weg gemacht und Zanzibar war lange weg.
Ja, war lange Zeit einfach auch vielleicht aus finanziellen Gründen nicht möglich. Der Flug war auch in jungen Jahren für mich nicht erschwinglich. Dann bin ich 95 das erste Mal wieder unten gewesen, allerdings nur für 2 Tage, weil ich in Kenia war und habe dann eine Stippvisite gemacht. Dann kam es wieder in Vergessenheit und als ich meinen Mann kennenlernte, hatte er überhaupt keine Ambition, nach Afrika zu gehen. Und es hat lange Zeit gebraucht, dass ich gesagt habe, ich würde gerne aber mit dir wieder reisen, dorthin reisen und dir einfach ein Stück meiner Kindheit zeigen. Und in einer Minute vielleicht, wo er schwach wurde, hat er gesagt, ja, ich könnte mir es vorstellen. Und 2 Stunden später waren die Tickets gebucht.
Also es waren lange Überredungskünste und dann auch ein bisschen Taktik vonnöten.
Ja, genau.
Und dann hat sich alles verändert gehabt dort. Was ist Ihnen am meisten aufgefallen?
Auf der einen Seite hat sich einiges verändert, auf der anderen Seite war es für mich ganz interessant, dass in all den Jahren sich doch vieles auch nicht verändert hat. Also ich habe alle Städten meiner Kindheit, alle Erinnerungen habe ich wiedergefunden. Was wir vielleicht hier in Europa, wäre das gar nicht möglich, weil hier die Entwicklung viel schneller vorangeht. Auf der anderen Seite wurde mir diesmal bewusst, wie arm eigentlich diese Insel ist und welche großen Probleme es gibt. Und und von daher war es eigentlich schon nach diesem Urlaub klar, wenn wir wieder zurückgehen, gehen wir nicht als Touristen zurück, sondern wir müssen etwas bewirken.
Und wie haben Sie das dann angestellt? Vereinsgründung, okay, kann man machen, aber danach muss man ja auch, man muss ja auch einen Plan haben.
Ja, manchmal hat man auch keinen Plan und legt los und der Plan kommt von selbst dann. Aber natürlich, wir haben, dadurch, dass wir beide, mein Mann und ich, gewohnt sind, natürlich mit Projekten zu arbeiten, hatten wir so einen Masterplan schon im Kopf. Und und wir haben dann gesagt, ja, haben uns erstmal damit beschäftigt, wie gründet man überhaupt einen Verein? Weil wir haben gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es nicht irgendwie und so ein bisschen Spenden sammeln und dann bringen wir die da runter, sondern dann machen wir es richtig und gescheit und haben eben dann gleich einen Verein gegründet, haben auch die Gemeinnützigkeit anerkennen lassen, mussten dann natürlich für die Satzung einen Plan haben. Wir mussten uns ja überlegen, in welche Projekte wollen wir einsteigen. Und und dann haben wir festgestellt, oh je, wir brauchen ja ein paar Mitstreiter dafür, für diese Gründung. Und dann haben wir Freunde angerufen und haben gesagt, wir glauben, an der einen oder anderen Stelle habt ihr noch irgendwie, haben wir noch einen Gefallen vielleicht offen, weil wir sehr hilfsbereit auch an anderen Stellen oft sind. Und dann haben die gesagt, für euch machen wir das, klar, wir kommen, wir gründen mit, auch wenn wir bisher noch nie in Afrika vielleicht waren, aber vielleicht kommt ja dann einfach die Lust. Und so haben wir dann Freunde eben zusammengetrommelt und haben dann am 6. Mai 2010 hier in Tübingen die Gründungsveranstaltung gehabt.
Und so kamen Sie auch dazu? Die Nachbarn waren da auch mit dabei?
Ja, ich bin erst später dazu gestoßen. Wir wohnten zu der Zeit nicht mehr Tür an Tür und hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren sogar. Ich war mit meinem Mann, weil er krank war, weggezogen. Und dann irgendwann kam dieser Artikel nach der Gründung in der Zeitung über das erste medizinische Camp, das dann ein Zahncamp, das dann abgehalten wurde auf Sansibar. Und ich habe das voller Interesse gelesen, weil die Überschrift war Sansibar und da kam das wieder so, wovon ich immer mal geträumt hatte und las und las und las und am Ende las ich Antje Fleischer und dachte, oha, die Dame kennst du. Und 2 Tage später haben wir uns zufällig in der Stadt getroffen, das sollte wohl so sein und dann ging alles seinen Gang. Sie hat mich sofort angeworben und als Krankenschwester könnte sie mich gut gebrauchen und mein Mann hat dann auch sofort gesagt, obwohl er schon sehr krank war, das machst du, das wolltest du immer, da gehst du hin. Um mich kümmert sich jemand anders und so ging das dann los. Ja.
Und da ging es dann auch darum, richtig aktive Mitglieder zu rekrutieren und nicht nur Füllmaterial, oder?
Naja, Füllmaterial brauchen wir auch, in Anführungsstrichen.
Klingt so negativ.
Genau, klingt so negativ, weil das sind die Mitglieder, die natürlich dann auch einen Jahresbeitrag zahlen und der uns eine Grundabsicherung für die Projekte gibt. Aber selbstverständlich brauchen wir auch aktive Mitglieder, sowohl hier in Tübingen, die Fundraising machen, Spenden einsammeln, Projekte mit vorbereiten, vielerlei Dinge tun, Basare mit organisieren. Und wir brauchen natürlich Leute vor Ort, die in den Projekten mitarbeiten. Und von daher sind wir immer auf der Suche auch gewesen nach Experts, die mit reisen, die mit viel Berufserfahrung dann allerdings mit uns reisen.
Ja, wie haben Sie das denn, wie sah der Plan aus dann am Anfang? Was haben Sie da alles schon gehabt?
Ja, es war im Grunde Learning by Doing. Ja, wir wussten ja nicht, was bedeutet das, einen Verein zu gründen. Und im Nachgang sagt mein Mann manchmal, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht, weil es mehr Arbeit ist, als man anfangs vielleicht denkt. Ja, wir haben den Verein gegründet. Das war eben, wie gesagt, am 6. Mai. Wir sind dann bereits Anfang Juni das erste Mal runtergeflogen als Verein. Das war so die zweite Reise, die wir nach Sansibar gemacht haben. Und das ist also vielleicht, ich weiß nicht, merkwürdig, ein Miracle, ich weiß es nicht. Die Menschen wissen dort unten, wenn Menschen kommen aus, ich sag mal, aus Europa, um zu helfen. Es spricht sich sehr schnell rum und an unserem Gasthaus klopfte dauernd an der Tür irgendjemand und sagte, wir bräuchten Hilfe und kannst du dir das Projekt mal angucken? Und so sind wir dann rumgereist auf der Insel und haben letztlich mit dem Bauchgefühl entschieden, wo wir uns engagieren. Und ja, und so sind die ersten Projekte zu uns gekommen. Ja, also wir mussten gar nicht suchen, die haben ihren Weg gefunden.
Per Klopfen an der, am Gasthaus.
Genau.
Hat da auch eins, ist da dann auch von Erfolg gekrönt worden?
Ja, also wir haben Projekte, die kurzfristig gelaufen sind, die wir dann einfach, wo wir sagen, das war ein Erfolg, jetzt können die Menschen alleine laufen. Wir haben natürlich auch Projekte wie zum Beispiel unser Altenheim Veleso und das zweite Altenheim Sibleni. Das wird nie ein Erfolg in dem Sinne sein können, weil da geht es um humanitäre Hilfe. Und das war aber eines der ersten Projekte auch, die uns angetragen wurden, wo es hieß, habt ihr schon gehört, in den beiden Altenheimen gibt es überhaupt keine medizinische Betreuung, was für uns undenkbar ist. Und dann bin ich vor Ort gewesen, habe mir das angeschaut und habe gesagt, ja, also das ist so katastrophal, wir müssen was tun. Und somit war dann per Handschlag mit in Veleso arbeiten Nonnen aus einem Orden hier aus Deutschland, aber sind Afrikanerinnen. Mit Handschlag habe ich gesagt, wir kommen wieder und wir helfen euch und wir bringen euch Geld und wir bringen euch auch medizinisches Personal.
Und das war gleich bei der ersten Reise, haben Sie das schon quasi angedacht, oder?
Ja, ich bin so eine Frau, die Nägel mit Köpfen macht, ja.
Nicht lang Vorlauf. Auf die Projekte gehen wir nachher gleich nochmal genauer und intensiver ein. Now we're coming to you,
yes, please.
Mr. Musa.
Yes.
So what about the situation now and in the history? Why did you have to leave your island?
Yeah, world is changing. But I was, of course, in Zanzibar, and of course, at that time, according to political situation, was not stable. Therefore, I had to leave the country and being a refugee, like so many other countries, you know. So refugees started a long time ago. So I left there, and of course I went to Denmark, and it was just because of politics. I went to Denmark, and then I was staying in Denmark there, and then of course I got a refugee status. But Zanzibar is my home. So definitely when, of course, the government changed and everything is somehow stable, so of course I went back to Zanzibar, and this is my home.
But then at that time you've been threatened for your political opinion, or?
No, I was not threatened, but normally as a refugee you cannot go to back to your country. This is everywhere. This is Warsaw Pact, United Nations. And but when normally when the government is changed, of course, then you are welcome, and of course we were all of us welcome to come back. So we went back there, and I am the one also. Most of us have gone back, and I'm the one who went back. And when I went back, so of course, so I want to do something for a change.
And now, how is the situation now in Zanzibar, politically, economically?
Economically is very bad. That's why we are trying to do the best we can to help Zanzibar. But economically, is not going bad. I think most of Africa, but also Zanzibar economically is so down, and people are very, very poor. And infrastructure is totally not in standard. So when infrastructure is not in standard, so they need help. And but one person cannot do all, you know. So I'm thinking maybe I should make a change a little bit. That's why suddenly I met Goza, and that is my country, you know. And I say, well, let me go in to this Goza and help the people, because so poor, roads, hospital, schools, you know, something like that. Almost especially medical and school and poor children, those who don't have father and mother, the orphans, they are in a very bad situation. So when I meet an organization like this, NGO, and that is my country, I have the feeling tears are coming out. So then I cannot change it all, but at least I can make a difference.
So what are people doing for a living? Do you have a kind of industry or...?
No, in Zanzibar, people, they don't have work. Industrial is, that's why I say infrastructure. Industrial is not so much. People are expecting the custom duty and a little bit of small business, you know. And but many people are out of job, a lot. So I don't know, there's a miracle going on in Zanzibar that people are but poor poverty is really on top.
What do you mean, what kind of miracle?
Miracle, because miracle is that how people, I mean, they don't have a job, they don't have a system of getting a help from the government. They don't have an institution like here. When you are not work, you can get at least something to help you. At least when you don't go to school, there is a government helping you. There is a miracle. Helping themselves. Where is the money coming from?
That they still survive.
Yeah, they still survive. This is a miracle. And you cannot say how. Maybe one help each other, other help each other. And now you can see the NGOs are going, Goza, Novo Nordisk, Danida. And this is, it is really a very bad situation.
Do you have an explanation for this? Is it... well, corruption, or what are the reasons?
Yeah, actually, to go so deep, I cannot say whether how it is, because this is a maybe political issue, and maybe I don't want to go so deep in it, in corruption, you know. But I don't know how it is, you know, because it is, the money is not, there is a little bit, but I don't know what is done, you know. So I cannot go so deep in that, in corruption.
But anyway, let's see the island as a whole, as an island, what can you tell us about culture and landscape?
Yeah, the island is when you see it in a perspective, then the island is very nice. You know, sun is shining every day, so many good beaches. You know, and people are happy, people are friendly. You know, this is strange. I say they don't have money, but they laugh and sing on the road. And sun is shining. Tourists are going there at the beach. You can call half Mallorca now. And it's so nice. The food is so good. But actually, I'm not on that side, you know. You can see Tarab is going on. People are dancing. I mean, those one who afford, not all, but many. When I talk this so much, which is sometime also in town, but when you go to suburbs in Shamba, they don't see the sun, they don't see the beach, they can see only having a food from mango and cassava. So, in general, seeing, but many tourists, they are coming now, you know. That's why I'm saying half Mallorca, you know. But for me, I don't look at that. I'm seeing the poverty. How to help the people? How to hope one day infrastructure can come back, and Zanzibar can be good, because it pains me to see my island, you know, is deteriorating.
Isn't tourism a source of wealth? couldn't it be?
Yeah, it is part of it. It is part of wealth, but not all, because I don't know, in my mind, tourism is not all that can make the economy of the country, you know. In those so many years before, Spain was the most part which had tourism, and it was a poor. So maybe like German industrial, but to face the facts, tourism is bringing some money, and we are also there is a special office, you know, to say the tourists come in, but it is not, it will not be the key.
What do you think? What is necessary to change the situation?
The necessary to change the situation is to come back again to the infrastructure, and maybe the politician should find it the right way of making the infrastructure, and of course it cannot come that alone. That there should be help from World Bank and others and developed country, you know, to help Zanzibar. Then, especially in the scene of education, and hospital.
Many fields to help, but you talked about Tarab, and yes, we listened to that sound. Yeah. It's traditional music from Zanzibar?
Yeah, it is really traditional music for many, many, many years. I was born and I could hear Tarab also. This is a very traditional, and I've come to think it, of course, it is a bit originated in the Arab countries, you know, Kuwait and some other. But it is really traditional. People, what can they do? That's the only thing probably to be happy is to listen to Tarab. From their hunger and something, they are happy. So Tarab for me is also very traditional, and I think it should be kept, you know, as a part of music.
Which situation? You listen to it everywhere, any day, or?
Yeah, it is almost every day in the radio, like here now, but every day in the radio, and sometimes when in the wedding, people are hiring a band of orchestra of radio, of course, in the when there is coming a lot of a very big busara, so they introduce Tarab. So it is Tarab is one of the heart in Zanzibar, and it makes people, though from their hunger, a little bit relaxed.
And we have Mohamed Ilyas. He's called the voice of Zanzibar.
Yes, he is. I know him personally. I talked to him. He's a very, 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 people are calling him, I don't know, they call him professor, many, many titles. He has good titles of, he can produce himself, you know, write himself, you know, and produce music for himself, and he has a good voice, you know, very, very nice voice. You can hear it, you know. In before times, I used to like Nat King Cole, so I can say he's almost the son of him, you know.
Blues master from Zanzibar. Yes. So we're gonna listen to another song.
Yes.
On German radio, it's not, you can don't hear it so often.
Yeah.
Panya, what does it mean?
What is it called?
Panya, the song.
Panya.
Yeah.
Panya, I mean, is a rat. But I don't know how he put it. I didn't hear that one, but Panya is a rat. Maybe always is a rat, maybe, but it is made with, most of the time, Tarab is made with love. You know, like so many songs, you know, of Elvis Presley, Love Me Tender and all these things, you know. So it is almost love. So, but I didn't hear that love, that Panya.
Now we're gonna hear it.
Yes.
Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, zu Gast GOSA, Go for Zanzibar, der Verein aus Tübingen mit Frau Fleischer, Frau Konrad und Herr Musser aus Zanzibar. Der Verein macht seit 4 Jahren Hilfsarbeit in Sansibar und hat sich mehrere Projektschwerpunkte gesetzt. Welche sind es?
Ja, zu einem machen wir medizinische Projekte. Das ist sicherlich ein ganz großer Part von uns. Wir unterstützen auf der anderen Seite aber auch Waisenkinder. Wir machen Schulprojekte. Und und dann gibt es dann teilweise auch kleinere Projekte, die manchmal vielleicht nicht so ganz in die Schwerpunkte passen, aber wo wir sagen, das muss jetzt einfach auch sein. Und dann übernehmen wir manchmal auch mal einen Mikrokredit. Das sind so eigentlich, denke ich mal, die Sachen, die derzeit auf unserer Agenda stehen.
Wie gehen Sie da vor? Sie haben vorhin gesagt, ne, Bauchgefühl kann einen Ausschlag geben, klopft jemand an der Tür und zack, machen wir. Aber Umsetzung und Durchführung, das braucht ja dann Projekte. Ne? Sie machen das auch beruflich und dann muss das ja auch beim Verein irgendwie auch, man muss sich ja irgendwie absichern, man braucht seine Leute.
Ja.
Wie kriegen Sie die?
Ja, also es ist so, dass wir meistens von jeder Reise irgendein Projekt mitbringen. Man überlegt dann, in welcher Größenordnung wir das Budget auch zur Verfügung stellen können für die nächsten 1-2 Jahre. Dann sitzen wir ja einfach am Wohnzimmertisch zusammen, ja, mit den wenigen Mitstreitern, die wir aktiv hier in Deutschland haben. Und dann überlegt man, wie können wir vorgehen und wer hat welche Kontakte, wer kann wo vielleicht Spenden einwerben für dieses Projekt. Und dann marschieren wir einfach los. Also das ist bei uns relativ unbürokratisch, weil es soll uns auch irgendwo Spaß machen. Wir haben ja alle unseren normalen Job und von daher haben wir natürlich schon auch unsere Prozesse und unsere Richtlinien und halten uns an unsere Satzung. Aber vieles entsteht einfach aus dem Bauch heraus und aus einer Idee, wo dann der eine sagt, komm, ich guck mal, ich kenne da jemanden, vielleicht oder ich kenne eine Stiftung, vielleicht können die uns helfen. Und wenn das Geld dann da ist und wir uns das Projekt ein Stück weit auch inhaltlich strukturiert haben, dann gehen wir auf die Suche, brauchen wir jemanden, der als Expert mit rausgeht oder nicht? Finden wir vor Ort vielleicht jemanden auch, dem wir eine Chance für eine gewisse Zeit dann geben können, ein Einkommen auch zu generieren? Und dann fliegen wir runter, wir sind 3-4 Mal im Jahr sind wir auf Sansibar und setzen es vor Ort um. Also unsere Urlaube sind harte Arbeit dort vor Ort.
Wer kann da ein Expert sein?
Ja, also ich sag mal, wir haben oftmals schon Krankenschwestern dabei gehabt, wir hatten schon Zahnärzte dabei, weil wir Dental Camps auch organisieren, Outreach Camps. Wir haben eine Ergotherapeutin schon vor Ort gehabt, mit der wir auch jetzt wieder zusammenarbeiten, die also sowohl im Altenheim arbeitet, als auch dann Projekte koordiniert. Und hier jetzt momentan in Tübingen suchen wir vielleicht einen pensionierten Englischlehrer, der uns hilft, die Website zu übersetzen. Wir wären froh, wenn wir noch Unterstützer bekommen würden im Bereich Fundraising, also Spenden einsammeln und die Bearbeitung der Stiftung. Ja, es gibt durchaus Geld in Deutschland steht zur Verfügung, auch bei Stiftungen. Man muss nur bei den Stiftungen anklopfen, man muss deren Richtlinien dann auch einhalten. Und das ist oft mit viel Papierkrieg hier einfach auch verbunden. Und dafür bräuchten wir zum Beispiel auch hier in Tübingen. Also man muss nicht unbedingt immer reisen mit uns, ja, aber man kann natürlich, wenn man möchte.
Förderanträge schreiben,
sowas genau, dann. Genau, Förderanträge schreiben. Wer das gerne macht und auch dann kommunikativ ist, also die Stiftung, ich sag mal auch den Kontakt am Laufen zu halten, hat viel mit Kommunikation zu tun.
Frau Konrad, bei welchen Projekten waren Sie bisher beteiligt? Was haben Sie da alles gemacht?
Ja.
Sie sind gereist.
Ich bin gereist einmal bisher und plane gerade die nächste Reise, die im Januar sein wird. Ich bin ja Krankenschwester und bin deswegen auch im pflegerisch-medizinischen Bereich tätig geworden vor Ort. Ich habe mich eingebracht, indem ich im Altenheim in Velezo gearbeitet habe, was eine wahrliche Herausforderung war. Ich hatte viel gehört von Afrika, ich hatte viele Vorinformationen, aber es war ganz anders, als ich es mir hätte vorstellen können. Es war sehr beeindruckend und es war am Anfang auch sehr schockierend einfach, weil die Zustände dort überhaupt nicht vergleichbar sind mit denen in einem Pflegeheim hier, geschweige denn mit einem Krankenhaus. Man hat dann ja so hehre Vorstellungen, wie kann ich eine die Kubitusprophylaxe machen, damit sich niemand wund liegt. Dort muss man sich dann fragen, wie kann ich jemanden überhaupt ein Bett besorgen, weil sie liegen auf Beton oder auf Sandboden. Und das ist dann natürlich ganz schnell Plan B oder Plan C, den man aus der Tasche ziehen muss, weil es greift nichts von dem, was wir hier kennen. Was die Betten angeht, hat es mithilfe einer Stiftung, der Georg-Kraus-Stiftung aus Hagen, Gott sei Dank Abhilfe gegeben. Und auch was die sanitären Bedingungen gibt, sind wir gerade dabei, zumindest das zweite Haus jetzt so herzurichten, dass es für alle auch eine Toilette gibt und eine Duschmöglichkeit gibt. Die Zustände dort waren wirklich so, dass die Böden aufgerissen waren und man nicht wusste, welche Flüssigkeiten da eigentlich gerade vor einem rumschwabbern. Die Menschen dort tragen das, die Bewohner, mit einer immensen Leidensfähigkeit, die wir hier überhaupt nicht nachvollziehen können, und sind natürlich dankbar für jedes Wort und für jede Zuwendung, sei es, dass wir billige Lesebrillen mitgenommen haben, Lesehilfen, und dann versucht haben rauszukriegen, ob damit jemand wieder ein bisschen was sehen kann oder eine schmerzlindernde Einreibung gemacht haben. Das sind so die ersten Dinge, die ich mit initiieren konnte an den Patienten, an den Bewohnern dort. Wir sind jetzt dran, kleine Lektionen zu erarbeiten mit den Schwestern dort. Das Pflegeheim wird geleitet auch von diesen Nonnen. Die haben zur Verfügung medizinisches Hilfspersonal, das vor Ort ausgebildet wurde und auch ein Zertifikat darüber hat, das aber aufgrund der Tatsache, dass dieser Kurs auf Englisch abgehalten wurde und sie sehr wenig Englisch sprechen, nicht wirklich einen Nutzen aus dieser Ausbildung gezogen haben. Da sind wir jetzt dran und machen kleine Kurse. Wer dort ist, gibt Erste-Hilfe-Kurse, gibt Unterricht im Verbandstechniken, in Hygiene, im Umgang mit behinderten Menschen, wie fahre ich einen Rollstuhl und all diese simple Dinge, die bei uns so selbstverständlich sind, die dort einfach unbekannt sind.
Das Sprachproblem?
Wir haben also zum Teil geht es auf Englisch, zum Teil haben wir eben, und da kommt dann Musa und seine Familie auch mit ins Spiel, dort Übersetzer vor Ort. Seine Schwester zum Beispiel hat während meines Einsatzes mir ganz wunderbare Dienste geleistet, und zwar nicht nur im Übersetzen der Sprache, sondern, was genauso wichtig ist, im Übersetzen der Kultur, weil es ganz, ganz andere Dinge sind, die man zu beachten hat als hier. Dazu kommt natürlich auch die Glaubensfrage. Es ist zwar ein christlich geführtes Haus, aber die Sansibari sind islamisch, und zwar zu 98% kann man sagen, ist Islam dort die Religion, sodass man da natürlich auch ein bisschen variabel den Tag gestalten muss. Das ist sehr hilfreich gewesen, dass Hedir uns dort so geholfen hat und dann eben auch Dinge übersetzt hat, die wir sonst gar nicht gehört hätten, weil wir sie nicht hören sollten.
Kultur übersetzen auch, ja. Und wie sind Sie mit der Situation umgegangen dort? Haben Sie auch angefangen, einfach zu improvisieren, oder?
Ja, anders geht es nicht. Also vorgewarnt hatte ich natürlich verschiedene Dinge im Kopf mitgenommen, und man muss improvisieren. Also wir haben zuerst einmal in diesem Einsatz, den ich dort gemacht habe, angefangen aufzuräumen, schlicht und ergreifend die kleine Krankenstation leer zu räumen, aufzuräumen, zu säubern und zu erklären, warum das nötig ist, dass man die Ameisen aus dem Gebäude vertreibt und die Spinnen entfernt und die alten Medikamente entsorgt und die neuen so aufbewahrt, dass sie gut tun. Dann haben wir regelmäßige Pflegevisiten gemacht. Wir sind durch alle Häuser, wir hatten zu der Zeit 20 Bewohner dort in dem Heim, gegangen. Jeden Tag haben Blutdruck gemessen, haben nach dem Blutzucker geguckt, haben geschaut, was brauchen die denn eigentlich. Und ich habe dann versucht, den Tag ein bisschen zu strukturieren, sodass es für die Schwestern oder die Hilfsschwestern dort auch einfacher wurde, und versucht, ihnen auch darüber den Zugang zu geben, dass Lernen auch was Sinnvolles sein kann. Und ich denke, so ein Stückchen weit ist es auch gelungen. Sie haben jetzt doch immer wieder schon mal per E-Mail oder über die Experts, die jetzt zwischendrin unten waren, Anfragen gestellt, was sie als nächstes lernen möchten. Und das ist schon mal ein ganz toller Erfolg, finde ich. Da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Und dann hat man auch wieder einen Ansatzpunkt, wie geht's weiter.
Also das war jetzt nicht nur kurz mal aufräumen und dann lässt man die wieder alleine, sondern da ist schon auch das Bemühen um Nachhaltigkeit da.
genau darum geht es letztlich bei allen Hilfsprojekten, die wir dort unten betreuen. Es soll eben keine Einmalaktion sein, sondern es soll wirklich so gedacht sein, dass die Menschen vor Ort mit dem, was wir ihnen an die Hand geben und in die Hand geben, weiterarbeiten können, damit es irgendwann auf eigenen Füßen stehen kann.
War es bei Ihnen auch im Urlaub?
Ja, selbstverständlich. Das ist alles ehrenamtlich. Wir machen alles in unserer Freizeit, in unserem Urlaub und wir bezahlen auch alles selbst. Das gilt auch für Experts, die zukünftig runtergehen. Jeder muss seinen Flug, seine Unterkunft selbst bezahlen, seinen Lebensunterhalt. Das Leben für uns dort ist natürlich relativ günstig. Mit europäischem Geld kann man da sehr gut zurechtkommen. Da braucht es nicht viel. Der Flug ist ja einigermaßen akzeptabel und die Unterkunft ist auch relativ preiswert. Da gibt es eine Möglichkeit jetzt über Frau Fleischer und ihren Mann. Die haben eine Wohnung dort angemietet, in der man auch einen guten europäischen Standard hat und sich dann selbst versorgen kann.
Ist das auch dann ein bisschen Urlaub? Kann man da auch ein bisschen dann Urlaub machen oder ja, ist dann nur wirklich nur Arbeit angesagt?
Nein, also wir machen schon alle, wie wir da sind, auch immer mal ein, zwei, drei Tage Urlaub zwischendurch. Wir waren ja jetzt gemeinsam das letzte Mal dort über Weihnachten und dann sind wir halt zu Weihnachten sogar ans Festland geflogen, haben eine Kaffeeplantage besucht. Das war schon auch spannend und natürlich haben wir auch den Indischen Ozean genossen und sowas plane ich auch fürs nächste Mal wieder. Aber es sind einzelne Tage und das ist auch der Sinn des Ganzen, weil im Vordergrund steht die Hilfe und die Hilfe tut sich nicht an zwei Tagen. Das ist einfach so.
Medizinische Hilfsprojekte, aber es sind auch Waisenkinder, Hilfe für Waisenkinder. Wie tun Sie die gestalten?
Also wir haben begonnen mit dem staatlichen Waisenhaus, das zu unterstützen, ganz klassisch mit Schulmaterial und auch mit Spielsachen, die aber gar nicht so im Vordergrund standen, sondern wir haben die Kinder selber gefragt, was sie wollen. Und Dreijährige haben mir gesagt, sie möchten gerne Schuhe haben. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach günstigen Schuhen. So hat das mit den Waisenkindern eigentlich angefangen. Momentan arbeiten wir mit einer NGO zusammen, einer Hilfsorganisation, die also in Sansibar gegründet wurde. Und der Leiter, der Gassika, möchte gerne ein Waisenhaus bauen. Und da engagieren wir uns momentan auch, also erstmal mit einer Ausbildung für ihn. Der hat selber mit 17 angefangen, eine Hilfsorganisation zu etablieren, was ich also sehr beachtlich finde unter diesen Bedingungen dort. Und hat jetzt mittlerweile 260 Kinder und Jugendliche um sich geschart in einem District, der relativ arm ist. Und die wohnen alle irgendwie bei ihm mit in dem Haus, was auch als Schule genutzt wird. Und jetzt kam die Idee eben auf, wir müssen das professionalisieren und da sind wir jetzt momentan auch dran. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir eben, wenn wir Jugendliche haben, die auch Waisenkinder sind, wo also überhaupt keine Möglichkeit der Schulbildung oder der Ausbildung ist, dass wir seit letztem Jahr, seit letztem Jahr, ne? Jetzt im Januar haben wir angefangen, im Dezember, als du mit unten warst, Renate, haben wir die ersten Gespräche geführt, dass wir auch Schulgeld zahlen und auch das College bezahlen, momentan für zwei Jugendliche und das wollen wir ausbauen.
Was würden die machen, die Waisen, wenn es da nicht die Hilfe gäbe? Sind die komplett auf sich allein gestellt?
In Sansibar ist es oft so organisiert, dass die Nachbarn die Kinder auch teilweise mit aufnehmen. Wenn man fünf Kinder hat, dann fällt das sechste manchmal nicht mehr ganz so ins Gewicht. Es gibt aber auch Kinder, die natürlich auf der Straße leben und die niemanden haben.
Warum ist das überhaupt so ein großes Problem? Warum gibt es da so viele Waisen?
Das hat was auch mit der medizinischen Versorgung und Betreuung zu tun. Also dass generell natürlich in den Tropen bestimmte Erkrankungen sehr rasch zum Tode führen. Und was man nicht verschweigen kann, was aber in Tansania eher weniger publiziert wird, ist natürlich die AIDS-Problematik. Und es sterben einfach diese mittlere Generation, die Elterngeneration stirbt weg. Und wenn die Möglichkeit besteht, gehen die Kinder dann zu den Großeltern oder zu einem Onkel oder einer Tante. Aber manchmal ist das eben auch nicht möglich.
Und da kommt dann wieder das Stichwort Bildung wahrscheinlich ins Spiel, dass wir da auch einfach medizinische Bildung, aber Bildung auch ganz im Allgemeinen wichtig ist, damit man weiß, wie man sich auch nicht ansteckt. Ne?
Ja, und zum Beispiel Aufklärung. Wir haben jetzt ganz im kleinen Rahmen in diesem Jugendprojekt haben wir Plakate mitgenommen hier vom DFEM in Tübingen, die recht gut illustriert waren für eine Kampagne in Uganda und wo die Jugendlichen jetzt einfach auch anhand dieser Plakate und des Begleitmaterials schauen können, wie müssen wir uns dann auch schützen, wie müssen wir da vorgehen, dass wir eben dann nicht gefährdet sind. Und wir sind nicht spezialisiert auf HIV-Projekte, aber wo wir eine Hilfe leisten können, machen wir das dann auch.
Und Bildungsarbeit ist auch noch ein weiteres Standbein. Was haben Sie da sonst noch für Sachen am Laufen? Ja. Auch Kindergärten?
Ja, also was wir momentan, was ich herausstellen kann, ist eben in diesem Jugendprojekt haben wir eine Bibliothek etabliert. Da war so ein gordischer Knoten. Keiner wollte Bücher spenden, weil es keine Regale gab. Und weil es keine Regale gab, oder umgekehrt auch, ja, gab es dann, also es gab keine Bücher und keine Regale. Und Gassika kam auf mich zu und hat gesagt, Antje, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Ich krieg weder das eine noch das andere. Ich sag, du, das ist ganz einfach. Wir machen beides. Er sagt, würdest du das machen? Ich sage, ja klar. Und dann haben wir innerhalb eines Aufenthalts beim Schreiner einen Schrank fertigen lassen, ganz simpel. Einen Bücherschrank, der verschließbar war. Und die wenigen Bücher, die bereits schon irgendwie dann doch dahin gekommen sind, die haben wir dann da schön einsortiert. Das war nicht viel. Und es war, er sagt, das ist wie ein Wunder. Sagt er, auf einmal war dieser Schrank da, auf einmal kamen Bücher. Und jetzt brauche ich wieder neue Regale. Und so ist jetzt, als ich jetzt das letzte Mal mit meinem Mann unten war, hat er mich ganz stolz in einen neuen Raum geführt. Die Jugendlichen bauen dann immer dieses Haus auch wieder an. Und jetzt haben sie, also ich würde mal sagen 15 Quadratmeter bis unter die Decke, Bücherregale. Und aus diesem kleinen, aus diesem Schrank, aus dieser kleinen Ecke, die wir mal ursprünglich etabliert haben, sind mit diesen Spendengeldern, die wir dann immer wieder geschickt haben, ist jetzt diese Bibliothek geworden. Und was eben toll war, das wussten wir gar nicht, zwischenzeitlich war eine deutsche Lehrerin unten, die sich irgendwie zur Aufgabe gestellt hatte, eine Bücherei dort zu strukturieren. Und wenn man da reinkommt, weiß man, das hat jemand irgendwie hier aus Deutschland gemacht. Also super. Ja. Und jetzt wissen die Jugendlichen, wo sie hingreifen. Sie haben ein System, wie sie entleihen können und zurückbringen können. Das ist eine Sache. Dann haben wir auch in diesem Jugendprojekt, war der Wunsch, die Jugendlichen an einfach die neuen Medien auch ranzuführen. Und wir haben Laptops gespendet und die Jugendlichen wiederum haben dann einen kleinen Raum gebaut, wo die Laptops dann stehen konnten und wo alles abschließbar war. Und zu den ersten zwei Laptops kam dann wundersamerweise ein dritter von einem anderen Spender und wir haben dann nochmal vier gespendet. Und mittlerweile gibt es einen Server, der sauber aufgesetzt ist und es gibt dort, ich glaube, mittlerweile 10 oder 12 Arbeitsplätze und die werden sehr, sehr gut genutzt.
Und das können Sie in der staatlichen Schule oder so, da bekommen die das alles nicht?
Da bekommen sie es nicht. Und es ist für uns, darüber kann man sicher streiten oder auch diskutieren, aber wir haben uns entschlossen dazu, nicht so sehr mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass wir wirklich auch nur in unserem Urlaub dort unten sind und auch jeder, der dort runterreist, eine begrenzte Zeit zur Verfügung hat. Und alle Prozesse, die sie mit der Regierung aufsetzen, dauern einfach sehr, sehr lang, haben manchmal, auch wenn Musa vorhin das Wort Korruption nicht aufgreifen wollte, hat einfach damit zu tun, dass man manchmal auch dafür zahlen muss, dass man hilft. Und ich habe gesagt, das möchte ich nicht. Ja, also die Gelder, die wir einsammeln, sollen wirklich, jeder Euro soll in die Projekte gehen und nicht in eine Hand eines Staatsdieners. Und so versuchen wir wirklich unter der Linie im Grunde durchzutauchen und die Regierung außen vor zu lassen. Und deshalb gehen wir nicht an staatliche Schulen.
Und die lassen Sie auch gewähren?
Momentan schon noch,
also ja. Da gibt es dann keine Hürden oder sonstige Knüppel, die Sie inzwischen die Beine werfen?
In den 4 Jahren haben wir bisher, muss man sagen, eigentlich großes Glück gehabt. Es waren kleine Sachen, die dann mal Störfaktoren waren, aber grundsätzlich ist es gut gegangen. Bei der letzten Ausreise wurde ich gefragt von der Immigration, warum ich eigentlich so häufig auf Sansibar wäre. Und da ich sag mal, bin ich kein halber Sansibari, aber ein bisschen Blut aus Sansibar ist vielleicht bei mir schon auch drin. Ich kann auch Geschichten erzählen und dann habe ich eben auch eine Geschichte erzählt, warum ich dort bin. Und es war so beeindruckend, dass sie dann damit zufrieden waren. Weil sie fragen natürlich schon, arbeiten sie hier? Und wir sagen, wir reisen alle mit Touristenvisum auch ein, weil wir sagen, wir möchten gar nicht so viele Fragen auch gestellt bekommen. Wir möchten helfen und das möchten wir effektiv machen.
Und wenn man quasi einen Arbeitseinsatz deklarieren würde, dann müsste man wieder Genehmigungen und Zahlen.
Sehr viele Genehmigungen. Und wir sagen eben auch, das, was wir eigentlich vordergründig bringen, ist ja das Geld. Und wir koordinieren die Projekte. Es ist ja nicht so, dass wir wirklich einen Arbeitsplatz wegnehmen. Ja, wenn das so wäre, dann müsste man natürlich ganz normal auch die Prozesse durchlaufen. Das wäre dann vollkommen auch für uns klar. Aber wir kommen ja auch nur immer punktuell und justieren nach. Und dafür bin ich bisher nicht bereit, diese ganze Prozedur auch zu durchlaufen und das viele Geld auch für diese Arbeitsgenehmigung zu zahlen.
Aber Sie generieren ja zum Teil auch Arbeitsplätze, indem Sie zum Beispiel das mit den Mikrokrediten, da tut man doch Existenzen mit anschieben. Für was haben Sie da schon jetzt Kredite vergeben?
Ja, also wir haben bisher nur ein paar wenige vergeben. Das klingt auch relativ simpel vielleicht für den einen oder anderen hier, aber sehr eindrücklich war zum Beispiel ein junger Mann, der gesagt hat, ich glaube, ich kann Gemüse verkaufen. Und ein paar Tomaten, die Investition für ein paar Tomaten und Gurken, das kriege ich noch hin, aber den Stand an sich, das schaffe ich nicht. Und dann haben wir 50 Euro gegeben, ja, und dieses Geld ist dann auch wieder zurückgeflossen. Und und dann kann wieder ein Nächster damit etwas anfangen. Das kann zum Beispiel Seifenproduktion sein, kleine Seifenstücken, die dann weiterverkauft werden. Es gibt zum Beispiel auch Kleinstgewerbe, dass man Klingeltöne auf Handys spielt. Ja, das ist was ganz Seltsames für uns, aber dort verdient man sein Geld und kann damit vielleicht sogar seine Familie ernähren.
Und dafür haben Sie auch schon Kredit vergeben, oder?
Ja, für die Klingeltöne noch nicht, aber das habe ich von anderen gehört, dass sie das machen.
Und das ist auch eine Sache, ein persönlicher Bezug. Jemand kommt zu Ihnen und dann entscheiden Sie, ob der was kriegt oder nicht.
Genau, das ist oft wirklich auch ein Bauchgefühl und wir sind bisher immer gut damit gefahren. Man stellt natürlich gezielt auch Fragen, das ist ganz klar, aber wir können uns als kleine Organisation auch nicht eine große Bürokratie hier aufbauen und dann erst irgendwelche Gremien einberufen. Das muss schnell gehen und bisher, muss ich sagen, haben wir wenig Enttäuschung auch erlebt, Gott
sei
Dank.
Aber das geht nur, wenn Sie vor Ort sind, also wenn Sie nicht da sind, dann kann keiner irgendwo einen Antrag stellen oder dann kann kein neues Projekt starten.
Ja, es ist so, dass ich sag mal, über unsere Partner vor Ort, wir arbeiten ja mit tansanischen Partnern auch vor Ort zusammen, wie zum Beispiel mit Gasika, der selber eine Hilfsorganisation hat. Wenn der jetzt einen Jugendlichen hat, dann schreibt er per E-Mail oder in Facebook oder in WhatsApp an uns und dann entscheidet man gemeinsam. Ja, aber ich sag mal, in Afrika ist einfach ja auch, läuft die Zeit ein bisschen anders. Bis zum nächsten Aufenthalt von uns kann meistens jeder warten.
Mr. Musa.
Yes, please.
Which are your tasks in the work with GOZA?
Yeah, my task is in Zanzibar. First I have to say it, you know, I'm very, very happy first to meet this GOZA, NGO GOZA, because I didn't know it, you know. And through my sister, then my sister is a dentist, then I met this GOZA organization. So when I saw it, then what they are doing there, so I've tried myself to meet Anje and Mario, that probably I can do something in Zanzibar. And then what was my actually is I'm Zanzibari. Of course I'm living in Denmark, but I know the culture. I know probably people. I know most of the system. So for me it will be very easy, I mean, to have a person like me in Zanzibar to help them in many ways in a giving them advices in the cultural way, also of course sending them to the offices concerned and meet the people talking the language, translating, and of course, and many others, you know, to provide probably a transport, a car. That so this is actually my biggest issue, to help this GOZA with to be there, to feel that they are also not in German, they are at home there. That they are working, but they are at home, and I'm there. I'm ready to help in many many sense. That's what I do it, you know, and I'm happy for that. And probably also I ask, I appeal for also you in the radio and other here in Tübingen to give a little bit of donation for them to help Zanzibar a little. We have a say in Zanzibar, it's called in Swahili, haba na haba ujaza kibaba. That means a little there, a little here can make a difference.
Nice final words. Thank you so much. Dann können Sie vielleicht noch mal kurz auch die Eckpfeiler sagen, Webseite, Spendenkonto nicht, da kann man dann ja drauflinken.
Ja, also wir haben eine relativ gut und aktuell geführte Website, www.goforzanzibar.org, und dort findet man alle Informationen, dort findet man alle Kontaktdaten. Jederzeit kann jeder bei uns anrufen oder in Hirschau in Tübingen vorbeikommen und sich mit uns auf einen Kaffee zusammensetzen. Ansonsten findet man uns auch in Facebook.
Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Fleischer, Frau Konrad, Mr. Musa.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Viel Erfolg weiterhin mit guten Projekten in Zanzibar und die Leute werden es Ihnen danken. Das war das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, in der Wiederholung dann nochmal am Samstagmorgen zwischen 6 und 8. Alle Wortbeiträge, auch das Interview in voller Länge sind nachzuhören und herunterzuladen auf der Webseite wüste-welle.de. Wir sind am Montag wieder für euch da. Dann mit Gästen, mit dem Bürgermeisterkandidaten Hans Dempf, aber in seiner Form als Musiker für das Katakombenkonzert und außerdem noch Roland Heinrich und Dieselknecht, ein weiterer Musiker hier. Viel Live-Musik dann am Montag. Danke fürs Zuhören, macht's gut und hier gibt's nochmal Mohamed Ilyas, The Voice of Zanzibar.